Ich lese aus Lukas 15, Verse 1 bis 17. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften: Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Das sind Worte vom lebendigen Gott.
Was löst das Gleichnis aus von den 99 Schäufchen und dem einen Verlorenen bei dir? Ja, mir kommt so spontan in den Sinn, wo wir einmal am Abend bei unseren Kindern gesungen haben, noch bevor sie geschlafen sind, das kleine Schäufchen läuft am Hirten vor. Das richtig, das herzige Lied. Und vor meinen Augen natürlich so unsere kleinen herzigen Kinder, ein bisschen Janik, ein bisschen Leonie, ein bisschen Timon, wo Jesus nachher geht, sie holt, wieder heimbringt, in sicheren Hort. Nicht romantisch passend für den Kindergottesdienst. Aber in Tat und Wahrheit hat das Gleichnis eine riesige Sprengkraft. Das ist das Potenzial drin, wo Jesus das Kreuz gebracht hat. Das ist gar nicht so nett, gar nicht so romantisch, sondern das ist ganz, das hat richtig Zunder drin in dem Gleichnis. Und es ist eigentlich schade, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten mit Jesus nicht klargekommen sind. Weil sie haben es gleich wollen. Sie haben beide wollen Gottes Willen tun. Der grosse Unterschied war, dass die Pharisäer wollen Gottes Willen tun und Jesus hat ihn wirklich tun. Die Diskrepanz führt zu Konflikten und entzündet sich immer wieder an die gleiche Sache. Im ganzen Leben von Jesus, in seinem irdischen Dasein, hat sich der Konflikt immer wieder an einem Punkt entzündet. Und den haben wir vorher gehört in dem Text, wo es heisst, Lukas 15, Vers 1 und 2, oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten. Ich brauche das Wort Sünder heute Morgen ganz oft und ich meine einfach das, was da gemeint ist. Die, die als Sünder gegolten haben, die nicht ganz in den Rahmen gepasst haben, die sich vermeintlich nicht nach dem Gesetz der Juden gehalten haben, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Um Jesus lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Das ist die Ausgangslage von dem herzigen Gleichnis. Pharisäer sind sie die grösste Partei gsi, die es damals gegeben hat. Die religiöse Partei. Und sie haben sich für die strengste Einhaltung von der Tora, von Gottes Wort, vom jetzigen Alten Testament hat sie sich eingesetzt und sie haben das Judentum reinhalten, indem sie fremde Einflüsse abgewehrt haben. Sie haben ganz klar unterschieden zwischen reiner Welt und unreiner, zwischen frommer und böser Welt. Durch Berührung mit den Zöllner und Sündern, Anführungszeichen Sünder, gell? Ihr wisst jetzt, was ich meine damit, Sünder, hat sich nach dem theologischen Weltbild von den Pharisäern Jesus unrein gemacht. Ich würde sogar sagen, vermutlich haben die Pharisäer Jesus unterstellt, dass er liberal ist und nicht bibeltreu. Wie sie haben unterschieden zwischen rein und unrein und haben damit gemeint oder haben Tora, das dritte Buch Mose vor allem, sehr, sehr ernst genommen. Weil dort drin wird ganz klar beschrieben, was ein Mensch unrein macht. Zum Beispiel das Essen von gewissen Tieren. Oder? Sexuellen Verkehr mit gewissen Personen oder Tieren. Oder mit Personen in gewissen Umständen. Wenn zum Beispiel die Frau ihre Blutungen gehabt hat, dann hat das unrein gemacht, wenn sie miteinander Sex gehabt haben. Und immer wieder steht dort in dem Text auch, dass es dem Herrn Gräuel ist. Das Wort Gräuel kommt dort vor, wo man so gut kennt, manchmal. Übrigens, und das finde ich ganz spannend, aus Berühren von Aussetzungen hat da dazu gehört, hat unrein gemacht. Übrigens, ganz spannend, auf der anderen Seite ist es auch für die Ägypter, steht im 1. Mose 43, ein Gräuel gewesen. Ein Gräuel, das steht so in der Bibel, mit den Juden zusammen zu essen. Oder mit den Hebräern zusammen zu essen. Reine Dinge müssen von der Unreinen geschieden werden. Gerade das Essen, das gemeinsame Essen, ist im Orient ein Ausdruck von einer sehr tiefen Gemeinschaft gewesen. Und Jesus hat mit den Zöllnern und Sündern gegessen, hat tiefste Gemeinschaft gehabt mit den verrufenen Menschen. Darum hat es dort mal eine Regel gegeben, wo Jesus auf der Weg ist, ein Jude, ein richtiger Jude, der hat keine Gemeinschaft und isst nicht mit Nicht-Juden oder Sünder. Dass Jesus mit Sünder gegessen hat, ist ein richtiger Affront gegen das religiöse Establishment. Nach der griechischen Grammatik ist dort im ersten Vers, was heißt, die als Sünder galten. Das Wort Sünder ist da ein Sünder gemeint, wo fortgesetzt und ständig wiederholend sich falsch verhalten tut. Also ein notorischer Sünder. Nicht ein, der einen Ausrutscher gehabt hat im Leben, sondern ein, der immer wieder Zöllner ist, der immer wieder ein Huren ist, der immer wieder sich unrein verhalten tut. Jesus hat überhaupt keine Berührungsangst gehabt mit unreinen Menschen oder mit Sündern. Das ist noch faszinierend. Warum hat Jesus keine Berührungsangst gehabt? Der Grund liegt bei der Verheißung aus Jesaja 6, vermute ich sehr stark. Im Jesaja 6 gibt es so ein Bild oder eine Erfahrung, eine Offenbarung, die Jesaja gemacht hat, wo er im Tempel war, vor einem heiligen Gott, und ist so eine Heiligserschreckung und gesagt: Wer bin ich? Ich bin völlig unrein vor dem heiligen Gott. Hilfe, ich muss vergehen, ich muss sterben. Und dann ist es die Szene gegeben, wo ein Engel gekommen ist mit einer heißen Kohle, mit einer glühenden Kohle, und hat den Mund berührt von Jesaja. Und dann steht Jesaja 6, Vers 7, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus, das war ein Vorschatten auf Jesus. Wo Jesus auf dieser Welt war, hat er unreine Menschen, auch gerade stark ansteckende Menschen wie Aussätzige, hat er berührt. Und nicht er ist krank geworden, sondern die Kranken sind gesund geworden. Die Unreinen sind rein geworden. Es hat gekehrt, der Jesus hat die Situation gekehrt. Die Reinheit ist stärker geworden als die Unreinheit. Ich möchte einfach sagen, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten gute Leute waren. Wir bringen sie gerne ein bisschen in Verruf bringen. Das sind gute Leute. Sie haben es total ernst gemeint. Sie haben sich zu tiefstem Gottes Wort verpflichtet. Heutzutage, im Vergleich, wären das Menschen, die in so Gemeinden wie mir, die sich bibeltreu nennen, die Haie. Und darum glaube ich, geht es nicht darum, mit dem Finger auf die Menschen zu zeigen, sondern selbstkritisch aus den blinden Flecken zu lernen. Die Aufgabe als Kirche, die wir haben, ist, Jesus auf dieser Welt zu repräsentieren. Wie können wir als Kirche oder auch als Seta-Kirche oder andere Kirche, wie können wir Jesus repräsentieren, gerade in seiner Art, wie er mit Zöllner und Sünder gegessen hat? Finde ich eine spannende Frage, die mich seit Jahrzehnten begleitet tut. Wir sollen den Geruch verbreiten. Und ich finde es mega traurig, dass oft gerade Freikirchler eher als leider als selbstgerecht, verurteilend, abgrenzend und besserwisserisch gelten. Weil eher so der Geschmack der Pharisäer und Schriftgelehrten ist. Ich glaube, dass wir oft, ich tue mich das sehr stark mit einschliessen, mehr den Geruch von Pharisäer und Schriftgelehrten als von Jesus verbreitet tun. In den Lager vor 20 Jahren, wo ich geleitet habe, viele Lager geleitet in der Jugendarbeit, James, da haben wir immer wieder Menschen gehabt, die ein Suchtproblem hatten. Und zwar haben sie Cannabis geraucht. Regelmäßig. Und wir als Leitungsteam mussten uns immer wieder die Frage stellen, wenn wir Abstinenz in unserem Lager oder wenn wir, dass die Menschen teilweise dazukommen. Wir haben uns für das Zweite entschieden. Das hat bedeutet, dass wir in unserem Lager am Tag jeweils so eine Zeit geschaffen haben, die so geordnet, begleitet und von einem Leiter begleitet auch geraucht werden. Wenn ich mit anderen Jugendleitern über das geredet habe, dann sagt ihr spinnet, da würden sie nie erlauben in einem Lager. Cannabis geraucht, würde es nie erlauben. Und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wie ich da richtig bin, ich habe immer gesagt, das ist ein Qualitätsmerkmal für James, dass wir solche Menschen dürfen erreichen. Ich wollte damit sagen, wir wollen unsere Arme weit aufmachen und unsere Herzen von Menschen, wo wir glauben, dass sie Jesus brauchen. Und oft ist es vorgekommen, dass so Menschen Jesus kennengelernt haben und für ihre Sucht frei geworden sind, aber nicht immer. Aber es ist vorgekommen, immer wieder. Hey, und ich wünsche mir, und ich weiß, dass ich mich da manchmal auch ein bisschen fest rausgelehnt habe, in der kürzeren Vergangenheit. Ich wünsche mir, dass Zeta-Killer darf die Nazi gesorgt sein für Sünder. Was sind denn Sünder heute? Was für Menschen sind heute Sünder? Früher waren es Zöllner, Touren gsi. Und andere, die nicht in das Schema passen, was sind heute Sünder? Aus der Sicht von einer frommen Christenheit, was sind die Sünder? Vielleicht sind es die autonomen Linken, die Grünen, Aktivisten, vielleicht die Boni kassierenden Banker, vielleicht Menschen, die sexuell anders empfinden oder ihr Geschlecht irgendwie anders erleben oder fühlen, Prostituierte, Sünder. Halt Sünder. So, wie wir es heute anschauen. Und ich werde mit dieser Hoffnung, dass Menschen dürfen Jesus kennenlernen, äußere ich mich manchmal auch in dem Sinn, dass ich hoffe, dass wir als Kirche solche Menschen dürfen anziehen. Dass sie Jesus dürfen kennenlernen und heilig dürfen erfahren. Die Linie zwischen rein und unrein, und ich weiss, dass ich jetzt mich auf gefährliches Eis, auf dünnes Eis begib. Die Linie zwischen rein und unrein, zwischen Sünder und Gerechten, läuft nicht zwischen der sichtbaren Gemeinde und der Gesellschaft durch. Eine tiefe Überzeugung, dass das wahr ist. Jesus hat das Gleichnis gesagt über das Reich Gottes, vom Unkraut und vom Weizen. Der Bauer hat Weizen gesagt. Und dann ist Unkraut drin gesagt worden. Und die Bauern, die Helfer, die wollten das Unkraut ausreissen. Er hat gesagt, wir müssen doch einen reinen Acker haben. Nur Weizen, wir brauchen doch nicht Unkraut in unserem Acker rein. Und der Besitzer, der Gott ist, hat gesagt, nein, lassen Sie. Weil wenn ihr das Unkraut ausreissen, beschädigt er auch den Weizen. Wartet. Die Ernte wird kommen. Und dann wird getrennt werden. Und ich glaube ganz fest, die Ernte wird kommen, Jesus wird wiederkommen. Und dann macht er schon, er weiß denn, er macht auch keinen Fehler, er weiß, wie es scheiden gilt. Er wird keinen Fehler machen. Hundertprozentig nicht. Und er wird eine reine Brut heiraten an dem Tag. Ohne Makel, makellos. Rein. Ganz sicher. Jesus hat eine maximale Liebe zu den Menschen gehabt und eine maximale Liebe zum Wort Gottes. Die beiden Maximum, die er hatte, haben ihn oft in Verruf gebracht. Aber er hat eine maximale Liebe zum Wort Gottes gehabt. Er war sogar das Wort Gottes gewesen. Er hat gesagt, ich bin das Wort von Gott. Ich bin das Wort. Und seine Liebe hat das Denkvermögen von der gut gemeinten Theologie bei weitem gesprengt. Darum sage ich auch immer wieder einmal, ich habe lieber solche, geht Jesus treu als Bibel treu. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir als Zeta-Killer solche, geht Jesus treu haben. Weil hinter Bibel treu ist oft unsere eigene Auslegung von Bibel gemeint und unsere eigene Unterscheidung zwischen rein und unrein, zwischen gut und schlecht. Jesus treu, er ist das Wort, er ist das Wort. Es ändert nichts daran, dass das Wort absolut wichtig und zentral ist. Aber sein Herz möchte ich kennenlernen. Und ich wünsche mir so fest, dass wir Menschen sein dürfen, die mit dem Herz von Jesus, den Geruch von Jesus verbreiten dürfen. Ich lese weiter aus dem Text, Lukas 15, Vers 3 und 4. Jetzt kommen wir so richtig ins Gleichnis hinein. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Das Gleichnis macht eindeutig klar, Jesus redet da, das ist eine Antwort, an die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das ist nicht einfach ein allgemeines Gleichnis, sondern es ist eine Antwort auf dass sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten anstoßen oder genommen haben, dass Jesus mit Sünder und Zöllner gegessen hat. Das ganze Gleichnis hat eine verblüffende Nähe zu einem prophetischen Text in Hesekiel 34. Vers 12, dort heißt es, wie sich ein Hirte um seine Schafe kümmert, wenn sie sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und sie aus allen Orten befreien, wohin sie an jenem finsteren, bedrohlichen Tag zerstreut wurden. Jesus nimmt den prophetischen Text auf aus Hesekiel 34 in dem Gleichnis und macht eine lebendige Geschichte herum. Damit sagt aber Jesus auch von sich, dass er Gott ist. Dass er der Gott ist, der jetzt die verlorenen Schafe sucht und rettet. Und damit ist in dem Gleichnis ganz klar, die verlorenen Schafe sind nicht die herzigen Kinder gemeint, sondern Zöllner, Huren und Sünder. Das sind die verlorenen Schafe. Das eine herzige verlorene Schafe sind Zöllner und Sünder. Lukas 15, Vers 5 wieder. Und dann würde er es voller Freude auf seine Schultern nach Hause tragen. Offensichtlich haben die Schafe, das Schäfli, das Tier, ist verletzt und schwach gewesen und hat nicht selber zurücklaufen, sondern müssen auf den Schultern vom Hirt heitreit werden. Jesus setzt voller Freude um, was in Hesekiel 34, Vers 16 beschrieben ist. Und so heißt es dort, ich werde das Verlorene suchen und das Verirrte nach Hause bringen. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Aber das Fette und das Starke werde ich töten. Ich werde gerecht für sie sorgen. Der Hirt klagt nicht, er ärgert sich nicht, er beschimpft nicht das Schaf, sondern er ist voller Freude, dass er das Schaf, das verlorene Schaf gefunden hat. Jesus hat nicht nur eine offene Tür, hat nicht nur weit geöffnete Arme für Menschen, die verloren sind, sondern er nimmt selber den Weg unter die Füße, um sie zu finden. Jesus nimmt selber den Weg unter die Füße, um sie zu finden. Das gipfelt darin, dass Jesus als Gott Mensch geworden ist, dass er auf die Welt gekommen ist, um Menschen zu suchen und zu finden. Er ist Mensch geworden. Und die Ironie von dieser Geschichte ist, dass er, als er auf die Welt gekommen ist, die Menschen suchen und finden, ist er aus dem Grund das Kreuz geschlagen worden, dass er die Menschen gesucht hat, die Sünder gesucht hat. Und hat dort am Kreuz Voraussetzungen geschaffen, dass verlorene Menschen, verlorene Sünder dürfen gerettet werden. Die Offenheit von sozialen und religiösen Randgruppen und auch ethischen Randgruppen haben Jesus die grössten Schwierigkeiten gebracht. Seine suchende Liebe war völlig inakzeptabel für die religiöse Elite. Suchende Liebe. Und er hat gefunden, freudiges Finden, habe ich meinen letzten Punkt überschrieben. Verse 6 und 7. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Finden von einem Schaf, von einem verirrten Schaf, ist Freude pur. In diesem kurzen Gleichnis, die wenigen Verse, kommt dreimal das Wort sich freuen oder Freude vor. Beim Hirten ist eine riesige Freude, bei den Freunden und Nachbarn und bei den Engeln im Himmel. Eine riesige Freude. Und jedes Schäfli, das umgekehrt ist, jedes Schaf, das umgekehrt ist. Die Umkehr von einem einzigen Sünder hat eine gewaltige Auswirkung. In der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Es ist lohnend, sich weit rauszulehnen und die Hand auszustrecken zu Menschen, die verloren sind. Zu Sündern. Die einzigen, die von dieser Freude abgeschnitten waren, in diesem Gleichnis, sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das ist auch mega traurig. Sie, die es so gut gemeint haben, die konnten sich nicht mehr freuen. Ich finde es sehr aufschlussreich, die Beobachtung, dass so der Handelnde wechselt. Zuerst ist der Hirte der Handelnde, er geht raus, geht das verlorene Schaf suchen. Und dann am Schluss, bei der Schlussfolgerung heisst es, genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. Also das Handeln. Zuerst ist Gott gegangen, hat gesucht, aber dann ist das verlorene Schaf zum Handeln geworden und ist selber zurückgekehrt. Niemand wird gegen den eigenen Willen zur Herde zurückgebracht. Die Umkehr ist in der Verantwortung von jedem einzelnen Mensch selber. Es wird nicht über seinen Kopf hinweg tun. Aber die Voraussetzung für Umkehr, die Voraussetzung, dass das verlorene Schafe können umkehren, dass Zöllner, dass Huren oder dass die heutigen Sünder können umkehren, ist das Erleben von dieser riskanten, von dieser unlimitierten Liebe von Jesus. Das ist die Voraussetzung. Die unlimitierte, die überbordende Liebe. Überbordend heisst, über eine Grenze ausgehen. Bord, Grenze. Und Jesus hat eine überbordende Liebe zu diesen Menschen. Er ist über eine Grenze ausgegangen, die nicht mehr als akzeptabel gegolten hat. In der Theologie, in der damaligen Theologie. Und genau so sollen die Menschen in unserer Zeit die unlimitierte, die überbordende, die suchende Liebe von der Kirche erfahren. Und Kirche, da bist du und ich. Viele denken, höre ich immer wieder, dass die Menschen alle sofort das Leben geändert haben, nachdem sie Jesus begegnet sind. Das Gleichnis sagt uns etwas anderes. Das Gleichnis sagt, dass Jesus den Vorwurf gemacht hat, dass er immer wieder mit Sündern und Zöllnern und Huren gegessen hat, aber dass er nach dem einen Schaf gesucht hat, der dann auch umgekehrt ist. Ich bin tief davon überzeugt, dass nicht jeder, der mit Jesus gegessen hat, der mit Jesus Gemeinschaft hat, auch umgekehrt ist. Aber es hat derartig gegeben, die sind umgekehrt. Und das ist eine riesige Spannung. Vergessen wir das, glauben wir nicht, dass bei Jesus da einfach jeder gerade irgendwo nachher sein Nachfolger war. Es hat Schafe gegeben, es hat Zöllner und Huren gegeben, die mit Jesus gegessen, aber nicht von Nachfolger von ihm geworden sind. Ich wünschte mir, eine Kirche, durch die ganz viel verlorene Schafe Gottes unlimitierte Liebe erfahren. Ich wünschte mir eine Kirche, die da dabei die Spannung aushaltet, dass Menschen das Angebot von der Umkehr annehmen, dass sie umkehren, aber dass andere auch traurig weggehen. Wie der Mann, der einen Haufen Geld hatte, wo Jesus gesagt hat, verkauf alles und gib dein Geld den Armen. Da kannst du mir nachfolgen. Er hat es nicht gemacht, er hat nicht wollen und ist traurig weggegangen. Könntest du mir eine Kirche, die keine Angst hat vor Verunreinigung, weil die Reinheit stärker ist als die grösste Unreinheit. Die Reinheit von Jesus stärker ist als die grösste Unreinheit, die es gibt auf dieser Welt. Wer sind die 99? Die 99 Schafe, wer sind die? Aus dem Vers 7. In der Logik von dem Gleichnis sind die 99 Pharisäer und die Schriftgelehrten. würden doch Kritiker aus ihrer Verblendung aufwachen. Dann wüssten sie, dass auch sie krank, blind und sündig sind und die Erlösung von Jesus genauso brauchen wie Zöllner und Huren. Markus 2, Vers 17, steht folgender Vers. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Viele von uns hier drinnen sind aufgrund von unserer Sozialisation, aufgrund von unserer Geschichte, den 99 Schafen näher. Der Geist Gottes öffnet unsere Augen und unsere Herzen, dass wir unsere Verlorenheit ohne Jesus erkennen. Und dass wir uns von Herzen über die Liebe freuen können, wo Jesus für uns hat. Und machen wir unser Herz und unsere Tür weit für das eine verlorene Schaf. Ich finde im folgenden Zitat, wo ich den Ursprung, Quelle nicht weiss, kommt das sehr schön zum Ausdruck. Du bist verlorener, als du denkst. Du bist verlorener, als du denkst. Egal. Egal, ob du näher bei deinen 99 bist, wo theologisch alles in der Reihe haben, oder ob du das eine Schaf bist, wo völlig versagt hat. Du bist verlorener, als du denkst. Und aus der Sicht von einem heiligen Gott ist der Unterschied vom ethisch unreinsten Mensch zum ethisch reinsten Mensch verschwindend klein. Du bist geliebter, als du ahnst. Das ist die Antwort von Jesus. Und du bist der Jesus geretteter, als du dir vorstellen kannst. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, wo du auf dieser Welt gewesen bist, dass du die Maßstäbe von dieser Welt auf den Kopf gestellt hast. Und ich lade dich ein, dass du auch unsere Maßstäbe immer wieder einmal durcheinander rüttelst und vielleicht das Weltbild, wo wir uns irgendwo stimmig zurechtgelegt haben, durchschüttelst und unsere Herzen weit machst. Weit machst, einerseits von Menschen, wo wir vielleicht irgendwo ein bisschen oben runter und verurteilen, aber andererseits auch weit machst für unsere eigene Verlorenheit, vor dir. Ja, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Liebe. Egal, wo wir stehen. Egal, wie gut wir sind und gut wir uns fühlen oder wie schlecht wir uns fühlen. Wir brauchen deine Liebe. Und danke, Herr, dass du gekommen bist auf die Welt. Dass du Mensch geworden bist. Dass deine Suchbewegung zu uns Menschen, deine Bewegung heute zu uns Menschen, dass die stattfindet immer wieder. Und dass du jeden von uns auf den Schultern heimtragen willst. Danke dir von Herzen dafür, für deine Liebe, für deine unermessliche Gnade, für deine Größe. Schenk du, dass wir als Kirche dürfen wachsen. Schenk du, dass wir als Kirche dürfen den heilenden Einfluss auf unsere Gesellschaft. Schenk du, dass wir eine Kirche dürfen sein, die nicht als selbstgerecht von außen, nicht als selbstgerecht und besserwisserisch angeschaut wird, sondern als offen, einfühlsam, liebend, einladend. Danke, Herr. Amen.